Armut und Gesundheit.
Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Wir sitzen heute wieder in neuer Konstellation zusammen. Für das Kongressteam dabei meine Kollegin Nicole Böhmer. Hallo Nicole.
Hallo.
Und ich bin Maren Janella. Und wir haben wieder Gäste, und zwar sowohl ehemalige als auch aktuelle Mitglieder des Programmkomitees Jugendliche. Das ist einmal Dagmar Lettner. Hallo Dagmar.
Hallo.
Und einmal der Per Trastal. Hallo Per.
Hallo.
Und wieder mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunker. Hallo Philipp.
Hallihallo.
In der letzten Podcast-Episode haben wir uns dem Schwerpunkt Digitalisierung zugewendet. Und heute geht es um die Gesundheit und das Leben von Jugendlichen. Eins der auch ganz wichtigen Handlungsfelder im Rahmen des Kongressprogramms. Und Nicole würde zu Beginn nochmal darstellen, wer eigentlich in dem Programmkomitee Jugendliche ist, was das Programmkomitee ist und wie es arbeitet, haben wir ja in der ersten Podcast-Episode schon ausführlich dargestellt. Von daher würden wir da heute drauf verzichten.
Aus unserem Programmkomitee Jugendliche können heute leider nicht dabei sein Steffen Schaal von der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, Sascha Weimershaus von der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit, Christine Klapp von der Ärztlichen Gesellschaft für Gesundheitsförderung und Katharina Rathmann von der Hochschule Fulda. Und heute hier ist aber Per Drastal aus dem Programmkomitee Jugendliche.
Magst du dich kurz vorstellen, Per?
Ja, ich komme von KU. KU steht für Verein für Chancengleichheit und Arbeitsweltintegration Jugendlicher. Und wir verstehen uns auch als ein Innovationswerkstatt. Das heißt, wir kommen zu gleichen Teilen mit theoretischen Anliegen, aber eben auch, wir sagen, wir wollen Praxis erproben. Und der Verein wurde vor ungefähr genau 10 Jahren gegründet. Davor gab es eine ungefähr 10-jährige Arbeit an der Schnittstelle kommend von Kunst, an Schnittstelle zu Kunst, wo wir mit Zielgruppen traumatisierte Geflüchtete und Gefangene gearbeitet haben. Und da war der Anliegen mit KU, diese Erfahrung und uns nähern aus der Expertise in diesen ganz extremen Bereichen, kann man sagen, und die versuchen in Mainstream zu implementieren, in die normale Schulen, der normale Alltag, die Anführungszeichen das Wort normal, aber die so in der Alltag für junge Menschen zu verbreiten und zu Diskussion zu stellen.
Spannend. Ja, und Per ist ja auch einer derjenigen, der fast seit Anbeginn dabei ist im Programmkomitee Jugendliche. Und toll, dass du heute da bist und uns auch so lange schon begleitest auf dem Weg, im Kongress ein schönes Programm für den Bereich Jugendliche zusammenzustellen. Dann Dagmar, du bist auch heute da. Kollegin von Gesundheit Berlin-Brandenburg, magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, genau. Ich hatte wahrscheinlich hier den kürzesten Weg aus Haus B hier in Haus C. Genau, Dagmar Lettner. Ich arbeite seit 2012 jetzt schon bei Gesundheit Berlin-Brandenburg und meine Leidenschaft ist die Präventionskette in all ihren Facetten. Und
sagt man das noch? Ich dachte, man sagt integrierte kommunale Strategie.
Man kann es synonym verwenden. Und tatsächlich ist es so, dass ich 2012, da haben Peer und ich uns auch kennengelernt, also in diesem Zusammenhang kennengelernt und inspiriert tatsächlich beim Modellvorhaben Präventionskette in Marzahn-Hellersdorf. Und das ist auch so mein Punkt, dass ich denke, auch die Gestaltung von Übergängen, tatsächlich auch Qualitätsentwicklung bei den Angeboten und auch die Wirkungsorientierung von Angeboten. Und da arbeite ich hier gerne und engagiert.
Schön, genau. Und du warst in der Zeit, in der du sehr intensiv mit Jugendlichen zusammengearbeitet hast, beziehungsweise den Fokus auf diese Zielgruppe hattest, auch im Programmkomitee Jugendliche und deshalb quasi bist du heute auch hier mit dabei.
Genau, und das war damals total, ich finde das immer noch total gut, dass Jugendliche jetzt praktisch vertreten sind auf dem Kongress als eigene Lebensphase. Das hat mir damals schon gut gefallen. Das finde ich total gut, dass man diese Lebensphase tatsächlich auch berücksichtigt auf dem Kongress.
Dann würden wir gerne nochmal, ihr habt schon ein bisschen gesagt, was eure Schwerpunkte sind in eurer Arbeit, aber das nochmal quasi auf die Frage abzielend, wie geht's den Jugendlichen aktuell? Was sind Themen, die ihnen widerfahren, die sie zu bewältigen haben? Ich fände es spannend, Dagmar, kannst du vielleicht nochmal was zu so Entwicklungsaufgaben sagen, dass wir vielleicht damit nochmal starten können? Was haben Jugendliche vor der Brust?
gut, dass du es ansprichst, weil ich finde tatsächlich den Zugang zum Thema Jugendliche oder zur Lebensphase über die Entwicklungsaufgaben ganz interessant. Das wurde ja im 13. Kinder- und Jugendbericht so gut dargestellt und ich finde, das ist was ich immer noch sehr mitnehme und was ich unglaublich anschlussfähig finde, dass man sagt, was sind die Entwicklungsphasen in dieser Lebensphase? Grenzen suchen, Körper spüren und Identität finden. Und da steckt so viel drin irgendwie, wo ich denke, wenn man gerade auch Jugendliche begleitet und irgendwie guckt, wo ecken sie an oder was ist eigentlich ihre, wieso machen sie das jetzt? Und ich finde, ich selber begleite auch Kinder beim Aufwachsen als Mutter und mir hat das immer total, mir hilft das sehr und mich inspiriert das sehr, das sich anzugucken und zu sagen, ja, natürlich, wenn man in der Zeit findet man unheimlich viel. Das ist eine so spannende Lebensphase, wo man sich so als Mensch so entwickelt und sich richtig so entpuppt, entfaltet und dass man das nicht immer nur mit Sorge irgendwie beobachten sollte, sondern sich einfach auch total erfreuen kann an der Entwicklung von jungen Menschen. Und ich finde, da sind wir vor allem sehr gefordert, irgendwie diese Entwicklung gut zu begleiten und für diese Entwicklungsaufgaben, die anstehen, richtige Antworten zu finden.
Und eine ganz, ganz große Frage ist ja die der, finden Jugendliche die Strukturen oder die Rahmenbedingungen vor, die ihnen dabei helfen, diese Entwicklungsaufgaben bewältigen zu können. Und Per, da seid ihr ja mit KU quasi ganz eng dran, sozusagen kommend aus einem Fokus auf Zielgruppen, die würde ich mal sagen, mit Geflüchteten und Jugendlichen, die Erfahrungen mit im Gefängnis gemacht haben, das nochmal sehr speziell ist, aus einer sehr speziellen Arbeit. Und euer Anspruch ist ja, das zu übertragen, die Erfahrungen da auch auf andere Jugendliche, die in anderen Bedarfslagen sind. Magst du mal sagen, was du da erlebst, was euch begegnet?
Ja, also erst ist es vielleicht ganz vernünftig, die Thematik zu entschärfen, wenn man sagt, man kommt aus der Arbeit mit traumatisierten Geflüchteten und mit Gefangenen, dann denkt man, wow. Und man kann sagen, das, was man vor allem hat, wenn man mit dieses Klientel, man kann sagen, das ist ein zwei Klientel, wo man sagen kann, wir haben eigentlich drei Gruppen von Menschen in der Gesellschaft. Wir haben die, die nicht rein dürfen. Das heißt, in dem Sinne, sie dürfen auch nicht für das, was sie tun und das, was sie verbrauchen, dürfen sie nicht ohne weiteres an Arbeit Geld verdienen zum Beispiel. Also das heißt, sie haben eine sehr beschränkte Möglichkeit, um eine gewisse Geben- und Nehmen-Balance herzustellen mit der Gesellschaft. Und natürlich auch Gefangene, die werden ausgesperrt und können in diesem Sinne auch nicht beitragen. Mhm. So eigentlich entzieht man solche Gruppen die Möglichkeit für ein ganz, ich sage mal, bodenständig oder ganz das, was jeder Mensch eigentlich, wenn man sich kurz unterhält darüber, würde eigentlich jeder Mensch sagen, ja, man braucht ein gewisses Geben und Nehmen in ein Verhältnis zu einem Arbeitgeber oder zu einer Dorfgemeinschaft oder in einer Großstadt oder wo auch immer. Und wenn man Menschen absichtlich oder dezidiert diese Möglichkeit entzieht, dann wird es schwierig. Und das ist ja das mit Jugendlichen, wenn man merkt, dass sie brauchen Unterstützung, dann geht man hin und versucht, die zu helfen. Und in diesem Prozess passiert es oft, dass man eine gewisse Umklammerung entsteht, man sagt, die sind überfordert. Aber wenn man genau guckt und genau reingeht, in welche Rahmenbedingungen bekommen sie dann, haben sie Möglichkeiten für etwas zu entdecken, so sind sie in der Zeit oft unterfordert. Die Unterforderung eigentlich, wo man alle sagen, sie haben Probleme und sie sind überfordert, aber eigentlich sind sie in dem Moment oft unterfordert.
Und das ist ja total anschlussfähig zu sowas, was man in den Gesundheitswissenschaften auch kennt oder beziffert mit einer Kumulation von Risiken, jetzt wenn man das quasi ins Negative umdreht, ne? Peer und KU und Akteure in dem Bereich versuchen quasi Situationen für Jugendliche bereitzuhalten, in denen sie positive Erfahrungen machen können, ob im Rahmen dieser Blitzjobs oder in anderen Kontexten, wo sie sich als selbstwirksam erleben, würde ich es jetzt mal zusammenfassen von dir und diesem Konzept was entgegenzuhalten und positive Erfahrungen ermöglichen zu können. Da gibt es ja einmal die Ebene auf der individuellen Ebene quasi anzusetzen und Jugendliche auszustatten mit Kompetenzen und Ressourcen in ihrem Umfeld zurechtzukommen und quasi ihren Weg finden zu können. Und der andere Ansatz, der Verhältnisse, also Strukturen bereitzuhalten, die Jugendlichen bestmögliche Erfahrungen garantieren oder zumindest einen Beitrag dazu leisten. Und Da hast du ja viel gemacht in dem Bereich, Dagmar, in der Begleitung von zum Beispiel Berliner Bezirken im Aufbau von diesen integrierten kommunalen Strategien oder Präventionsketten, die ja genau das versuchen, nämlich genau Verhältnisse herzustellen, wo positive Entwicklung möglich ist, die sich dann auch positiv auf die Gesundheit auswirken.
Jetzt war ich gespannt, auf was du hinaus willst. Ich lege mir hier schon die Worte zurück, aber vielleicht, genau, weil ich finde, das passt ja total gut zusammen. Und ich wollte nochmal sagen, ich fand, Per, deine Ausführung total interessant, weil ich denke, unter diesem Gesichtspunkt habe ich das eigentlich noch nicht gesehen. Ich habe gedacht, unter dem Gesichtspunkt, gerade wenn man jetzt an benachteiligte junge Menschen denkt, dass ich denke, es geht um Gelegenheiten, sich kennenzulernen. Es gibt kleine Begegnungen, Veränderungen, die wirklich ein Leben verändern können. Wenn ich als Mensch, wenn ich jetzt auch an so Salutogenese oder so denke, dass es einfach, es macht einen Unterschied, ob ich auf der Welt bin oder nicht. Ja, also das ist, ich bekomme, das fand ich so toll immer bei den Blitzjobs, dass man ein unmittelbares Feedback bekommt, dass es zu Begegnungen führt für, von beiden Seiten, von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden, die sich nicht kennen, nicht aussuchen und sondern sich praktisch auf Augenhöhe begegnen und das nochmal übertragen tatsächlich auf eine Gesellschaft, in der wir vielleicht leben wollen, wo solche Begegnungen möglich sind, wo man Zugänge irgendwie ermitteln kann, wo man sagt, Mensch, da lernen sich Leute kennen und tatsächlich diese Begegnung auf Augenhöhe finde ich total zentral und die kann man meiner Ansicht nach tatsächlich auch auf die Strukturgestaltung irgendwie übertragen, zu sagen, Mensch, für wen sind denn die Angebote? Ja, wer sagt denn, was gut ist, dass ich irgendwie diesen Bezug nochmal herstelle und sage, wenn ich Angebote mache, gerade für junge Menschen, aber gilt eigentlich für alle Menschen. Niemand von uns will eigentlich belehrt werden, ja, also, sondern wir wollen uns alle irgendwie einbringen, wir möchten gesehen werden und wir möchten, dass eigentlich solche Begegnungen wirksam sind. Und da finde ich, da kann man mit Qualitätsentwicklung total nochmal ansetzen. Und ich denke, weißt du, was ich denke, ist, wir müssen ein bisschen von damals sprechen, da haben wir nämlich über eine Konferenz zusammengestaltet in Marzahn-Hellersdorf und da hatten wir die drei Punkte: Zugänge, Wertschätzung, Beteiligung. Und ich finde, das ist immer noch was mir im Kopf ist. Es geht darum, wie können wir Jugendliche erreichen? Da müssen wir wirklich total kreativ sein und uns einstellen und tatsächlich zu gucken, wie kann man da zu Begegnungen kommen. Wertschätzung brauchen wir, müssen wir aber auch geben, gerade für, dass wir uns wirklich auch reflektieren und überlegen, wie kann so eine wertschätzende, dialogische Haltung stattfinden in all den Settings, an die wir denken, an Schulen, an was weiß ich, Begegnungen im öffentlichen Raum. Und ich denke, da haben wir viele Aufgaben irgendwie hier uns gegenseitig vorurteilsbewusst, aber doch irgendwie offen zu begegnen und uns auf Gespräche und Begegnungen einzulassen. Und Beteiligung ist meiner Ansicht nach das Kernthema überhaupt, wenn es um die Arbeit geht, mit heranwachsenden Menschen, denen, die wir in eine Gesellschaft einführen, die sie womöglich gar nicht mehr haben wollen. Also ich möchte mal nochmal einen Schlenker machen zu Fridays for Future, wo ich denke, hier wird eine Stimme total laut und so wichtig, dass ich denke, das ist es eigentlich. Wir arbeiten an einer Gesellschaft, es kommen junge Menschen, die nachwachsen, wir denken, wir übergeben ihnen irgendwas, aber wer weiß, was wir da irgendwie hinterlassen haben. Und von daher finde ich tatsächlich die Beteiligung ganz als ganz, ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und ich glaube, das ist noch das Wort. Es gibt ja hier auch noch den Podcast Partizipation. Das sind ja da die Profis in dem Bereich. Da bin ich auch schon total gespannt. Aber dieses Wort ist einfach so schnell gesagt und so schwer irgendwie umgesetzt. Also wie kann es wirklich an was beteiligt man und wie kann es authentisch gelingen, junge Menschen da einzubeziehen und sie wirklich zur Mitgestaltung einzuladen.
Da kann ich vielleicht kurz Bezug nehmen, beziehungsweise Nicole und ich, weil eine der Veranstaltungen auf dem nächsten Kongress Armut und Gesundheit genau diese Frage diskutieren wird, nämlich wie können Strukturen aufgebaut und gestaltet werden, gemeinsam mit Jugendlichen, dass gesundes Aufwachsen am Ende möglich ist. Und da wird es drei Einzelbeiträge geben im Rahmen der Veranstaltung, wo verschiedene Institutionen und Regionen sich und ihre Erfahrungen vorstellen. Da bin ich gespannt drauf.
Ja, super. Ja, genau. Ich denke, das ist wirklich, das ist total interessant, wie es gelingen kann, diese Perspektive einzubeziehen. Und auch da nochmal das Erleben, also wir gestalten Angebote, aber wie erleben es Jugendliche, für die wir die Angebote machen? Was gewinnen wir für eine, vielleicht auch nochmal, welche Wirklichkeit wird konstruiert? Ja, wir haben die Perspektive, aber es gibt genauso die Perspektive der Nutzenden von den Angeboten Jugendlichen. Die brauchen wir, um da auch in die Qualitätsentwicklung einzusteigen und sagen, wie erreichen wir die Menschen? Was nehmen sie daraus mit? Also bringt es ihnen was, wenn sie hier, was weiß ich, bei uns im Beratungsgespräch waren? Wie wird das irgendwie empfunden? Und das finde ich, das wäre für mich beim Strukturaufbau wirklich auch noch total wichtig.
Ich habe ja das Vergnügen, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das Vergnügen, diese Fachforums mitzumoderieren.
Ach so, auf jeden Fall. Genau.
Und ich sehe ja so ein Grundproblem in der Beteiligung. Und ich denke, man soll das nicht unterschätzen. Das ist wie so eine Art Paradox, die immer neue Fallen legen wird. Und das Grundproblem ist ja, wenn ich sage, wir haben hier eine Möglichkeit, komm und beteilige euch, wer Lust hat. Also wer hat Lust, teilzunehmen? Und wenn man diese Frage stellt, wer kommt dann? Da kommt eher die ohnehin Lust haben. So, das ist der Maxime oder das ist der Prisma für dieses Beteiligung. Und jetzt will ich mal nicht mal nur das beschränken auf Jugendliche, weil das läuft ja seit 10 Jahren. Also mit Kaiu und sogar mit der Vorläuferprojekt Arzos war wir auch teilgenommen in Bundesnetzwerk Bürgerliches Engagement. Und da habe ich miterlebt, wie ab 2004, 5, 6 die Engagements begannen zu konfiguriert werden. Wie kann man Engagement neu aktiv gestalten und so weiter. Und diese Diskussionen, die hat man meiner Meinung nach oder unserer Arbeit nach, haben wir die so leichtfertig abgeschlossen oder beziehungsweise haben wir uns damit begnügt, was wir sagen, wir machen ein offenes Angebot, wer kommt, kann beteiligen und sagen wir mal ein Format wie der Jugendjury, da können junge Menschen über ein Geld verfügen, wunderbar, guter Ansatz. Man muss dann fragen, wer kommt, wenn wir fragen, habt ihr Lust? Ja, dann kommen die, die ohnehin Interesse haben und vielleicht die ohnehin, die partizipiert sind, also die ohnehin angekommen sind in irgendwelche Strukturen. Und deshalb diese Frage, wie können wir die junge Menschen erreichen und die Möglichkeit der Beteiligung ermöglichen, also das ermöglichen, die nicht ohnehin beteiligt sind. Und da kommen wir in ein sehr komplexes Feld rein, wo ich denke, wir sollen nicht erwarten, dass diese Diskussion bald zu Ende geht oder schnell zu Ende geht. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir ein kraftvolles, reichhaltiges, vielfältiges Forum für den nächsten Kongress geplant worden ist, das ist auch ein bisschen vielfältig, was da gezeigt wird und man kann diese Diskussion auch auf, einfach in den Raum stellen, ohne die leicht abfertig beenden zu wollen. Das können wir nicht leicht beenden, weil wir kommen nicht weg von die Frage, welche Rolle spielen dann die Fachkräfte in diesem Problemfeld, wenn man die Menschen erreichen, weil ich kann ja auch nicht sagen, so du musst dich beteiligen, weil das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und wir stellen aber fest, wenn wir nur die Frage in den Raum stellen, wer will sich beteiligen, das reicht nicht aus, weil da kommen eher die, die ohnehin beteiligt sind. Und deshalb stehen wir mit einem Grundproblem als Fachperson, was machen wir? Schlüsselwort ist hier Intervention, weil alles, was wir machen, ist eigentlich Intervention und vielleicht sollten wir mehr über alle unsere Maßnahmen als Intervention denken. Also macht man einen Jugendclub irgendwo, ist das natürlich schön, aber es ist auch eine Intervention. Und wo gehört man zum Lebenswelt als Fachkraft und Institution und wo ist man eher nicht vorgesehen in Lebenswelt, sondern sollte sich eigentlich möglichst schnell überflüssig machen? So dass die Lebenswelt alleine klarkommen kann. Solche Diskussionen.
Mhm. Und das ist ja auch eine Intervention, sich rauszunehmen und ja. Peer-Sachen anzustoßen oder überhaupt zu gucken, Mensch, was kann sich entfalten, wo gehöre ich nicht hin, wenn Zimmer zu sind und so weiter. Also welches Vertrauen gebe ich da auch rein, dass sie sich selber entwickeln? Und ich denke auch, gerade bei Partizipation oder bei den Interventionen, da ist vor allem die Selbstreflexion der Fachkräfte. Also von uns allen, ich beschäftige mich auch viel mit diesem Thema und das verändern kann man nur sich selber. Ja, das heißt, als Fachkraft kann ich mich eigentlich nur reflektieren und zu überlegen, was ist klug, was ist eine Intervention, die ich jetzt hier machen kann, was kommt da zurück, wie höre ich die Stimme der anderen Seite und was bedeutet das dann für die Fortsetzung der Intervention? Sage ich, das geht so, also wo kann ich dann nochmal, was kommt bei den Menschen an und was muss ich gegebenenfalls anders machen? Und das finde ich echt, das finde ich sehr wichtig.
Und ich finde, was sind auch die Barrieren quasi, die verhindern, dass sich, also neben der Barriere, dass sich natürlich in erster Linie die beteiligen, die eh schon die Voraussetzungen dafür haben oder sich einbringen möchten. Aber ich glaube, eine Barriere ist auch ganz stark, dürfen wir als Fachkräfte überhaupt tatsächliche Partizipation umsetzen? Dürfen wir damit umgehen? oder können wir damit umgehen, was da am Ende bei rauskommt? Wenn ich zum Beispiel überlege, wenn man einen Forschungsantrag oder einen Projektantrag stellt bei einem Zuwendungsgeber, macht man sich vorher Gedanken, beteiligt natürlich am Idealfall die Menschen, mit denen gemeinsam oder für die man gewisse Veränderungen hervorrufen möchte. Aber es gibt Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen sind erstmal ein Stück weit gesetzt und können konträr zu dem laufen, was Kinder oder Jugendliche machen würden oder umsetzen würden, wenn man sie lassen würde. Findet ihr nicht?
Ja. Doch.
Doch, doch.
Das ist ein Abendmeinung.
Nein. Mit der Annahme, dass wir mit einem Grundproblem zu tun haben, was nicht leicht zu lösen ist. Also sprich, wenn wir ein Angebot machen, kommen eher die ohnehin Motivierten und nicht die vorwiegend, die wir gerne erreichen möchten. Wenn wir das annehmen als ein Grundproblem, die wir alle haben, das setzt ein besonderes Spotlight an die Wichtigkeit von struktureller Arbeit und von Vernetzung. Weil man im Alltag denkt man vielleicht auch Vernetzung, naja, da können wir erfahren, was die anderen machen. Wir können die vielleicht besser lernen und vielleicht irgendwann mit die kooperieren. Wir können unsere Handlungsfelder ein bisschen besser aufeinander abstimmen. Aber die schwierige und der Next Step von Vernetzung ist ja, dass man gegenseitig Mut bekommt und quasi in diese fast peinliche Zone reinkommt, wo man sagt, was mit diesem Grundproblem, was machen wir hier? Und wir gegenseitig miteinander in einen Kreis einfach zur Kenntnis nehmen, wir haben mit Grundproblemen zu tun, mit gewaltigem Charakter, die wir nicht einfach so durch ein nett gestricktes Projekt beheben können. Und wenn man dazu kommt und da, denke ich, Anstöße versuchen wir, sollen wir versuchen, mit so einem Forum Denkanstöße, ich werde es in diese Richtung auch moderieren, obwohl ich bin nicht der Beitragende. Aber so, okay, and so what? Also wir haben hier Strukturen, die sich anbahnen. Und warum soll es sich strukturieren? Warum soll eine Etablierung, Verstetigung kommen? Ja, damit, dass wir so viel Vertrauen in unsere das Interdisziplinäre, so viel Vertrauen bekommen in solche Vernetzung und solche Strukturierungen, dass wir den Mut haben, uns insoweit quasi zu entblößen und die Probleme gegenseitig zu besprechen, die nicht leicht zu lösen sind. Jetzt sind wir gerade ein bisschen in diese rein strukturelle, die nicht so sehr mit Gesundheit unter Jugendlichen zu tun hat, aber mit der Strukturierung.
Ich kann nochmal zu meinem Leib- und Magenthema tatsächlich integrierte kommunale Strategie Präventionskette, wo man wirklich sagt, wir stellen die Bedarfe und Ressourcen von Menschen in den Mittelpunkt, also entsprechend in der Lebensphase. Das heißt, von Jugendlichen und ihren Eltern und gucken mal, was brauchen die Jugendlichen, was können wir machen an Angeboten, sie in ihren Ressourcen zu stärken, wie müssen Einrichtungen aussehen, was sind gesunde Lebenswelten für Jugendliche und wenn man dann, da möchte ich nochmal anknüpfen bei dir, Per, wenn man dann nochmal sagt, wenn wir da ganz kritisch drauf gucken, wie arbeiten wir zusammen, was bedeutet das tatsächlich für unsere Arbeit, dann kommt man nämlich zu so einem Punkt, dass man ein gemeinsames Verständnis haben muss, wie gehen wir miteinander um, was brauchen wir eigentlich nochmal für Angebote, wie müssen Angebote aussehen, die Menschen in ihren Ressourcen stärken, das sind anders als belehrende Angebote und das sind Angebote, die an Settings angebunden sind und so weiter. Also da sollte man eigentlich in einen guten Austausch kommen und ich finde, dass es was bringt, da möchte ich anknüpfen, da muss man tatsächlich zu den Punkten kommen, die wehtun, weil wenn es alles so gut klappen würde, dann hätten wir nicht die Probleme, die wir jetzt haben, dass wir junge Menschen verlieren beim Übergang in den Beruf, wo wir also, es ist ja notwendig, dass wir uns mit dieser Lebensphase beschäftigen, mit der Gesundheit beschäftigen, weil offenbar nicht alles klar ist. Wir verlieren einen großen Teil. Wir sind nicht chancengleich. Wir behandeln Menschen nicht chancengleich. Da müssen wir viel an den Strukturen irgendwie arbeiten, gucken, was bedeutet es, damit wir alle mitnehmen und dass manche brauchen mehr und andere Sachen, manche brauchen andere Dinge. Aber wie können wir uns da aufstellen, dass wir sagen, in den Einrichtungen, in denen wir sind, ist es unser Ziel und unsere Aufgabe, junge Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben gut zu begleiten.
Auf jeden Fall. Und ich finde, dass in einem der quasi Grundpapiere und einer unserer Bibeln quasi der Gesundheitswissenschaften der Ottawa-Charta steht ja unter anderem, wir sollen anwaltschaftlich uns einsetzen für die, die das selber nicht können. Und mein Eindruck ist, dass wir da manchmal ganz schön übers Ziel hinausschießen, möchte ich auch selbstkritisch sagen. Und tatsächlich die Perspektive der Jugendlichen und der Kinder und auch anderer aus dem Blick verlieren, weil wir denken, dass wir mit bestem Wissen und Gewissen für sie das Beste bereithalten. Und sich davon, von diesem Anspruch zu lösen, zu prüfen, an welchen Stellen ist das so? An welchen Stellen können wir tatsächlich losgelöst von anderen Zwängen, denen wir selber ja auch unterworfen sind, tatsächlich Angebote gemeinsam und Strukturen gemeinsam aufbauen und bereithalten, die vielleicht anders am Ende aussehen, als wir uns das vorher vorgestellt haben und auch anders am Ende aussehen, als wir ursprünglich uns vorstellen, wenn wir daran denken, uns anwaltschaftlich einzusetzen. Ja, gut gemeint ist nicht gut gemacht.
In der Kontext ist der Diskussion über Indikatoren, Diskussion über wo stellen wir Wirkungen fest, das ist dann, bin ich wieder, gebe ich nachher das Wort zu Dagmar, aber es gibt einen Trend hin zu, und jetzt kann ich sagen, ich komme ja aus Skandinavien und dort sehe ich die noch weiter fortgeschritten vielleicht. Die haben ja nicht diese von Grund auf die immer diese föderale Prinzipien, die man in Deutschland hat, was Deutschland ein bisschen träger macht vielleicht, for good and worse. Aber es gibt ein Trend hin zu sagen, wann ist ein, also wenn man fragt, wann ist ein Ziel erreicht, welches Ziel stellen wir auf und wann können wir dokumentieren, dass das erreicht ist. Da gibt es einen Trend hin zu, dass die Zielerreichung kann man eher verstehen wie ein, man hat einen gewissen Punkt in den Systemen belegt, also in den Hilfesystemen oder Bildungssystemen oder Gesundheitssystemen. Man ist zu einem gewissen Punkt gekommen, wo man so und so erfassbar ist, in diese Zielgruppe eingeteilt werden kann. Dann gehört man jetzt zu dieser anderen Zielgruppe. Das heißt, die Ziele, also ich gebe nur ein Beispiel, junge Menschen zwischen Schule und Beruf. Ja? Obwohl wir haben ja unterschwellig, sind wir ja eigentlich psychosozial unterwegs und arbeiten mit deren Gesundheit, aber an der Oberfläche geht es einfach um sowas Banales wie Übergang Schule-Beruf.
Gar nicht banal.
Und dann, nee, das ist nicht banal. Aber mit ein bisschen Augenzwinken ist natürlich eine der fragmentiertesten Gebiete, weil so viele Rechtskreise sich dort taumeln. Und deshalb hat niemand richtig das Sagen sozusagen zwischen SGB 2, 3, 8, 9, 11 und so weiter. Dort gibt es einen Trend zu sagen, wann hat man eine Lösung geschaffen, wann ist ein Ziel erreicht. Und das wäre zum Beispiel, dann hat man einen Ausbildungsplatz. Wir in Praxis, das sage ich nicht nur aus KAIU, die ein bisschen in verschiedene Quereinsteigerwelten und so weiter arbeitet, aber auch die Streetworker, die Sozialpädagogen, wovon wir leider bisschen so wenig haben im Kongress. Also ich hätte gern mehr Input von denen, weil die gehen mit sehr viel, auch wenn ich sehe, die letztes Jahr in der Moderation, also wenn man reinkommt auf sehr obskure Themen, sage ich mal so. Also
großer
Themen,
Aufruf, kommt alle auf den Kongress.
Ja, also das wäre eine große Bereicherung, wenn wir die dazu bringen können. Die haben wirklich viel, die sie berichten können. Vielleicht nicht so in diesem Sinne wissenschaftlich, aber eben aus, also wirklich so, dass wir die jungen Menschen besser verstehen. Und das sagen wir mittlerweile offen kündigt. Nein, unser Ziel mit diesen kleinen Blitzjobs ist nicht, dass sie Fuß fassen in einen Betrieb und eine Ausbildung kommen, sondern eher im Gegenteil, wir wollen die schützen vor eine zu vorschnelle Platzierung in eine Ausbildung.
Und ihnen erstmal Erfahrungen ermöglichen.
Und ja, und eigene Konstitution, die eigene Leben, jetzt komme ich zurück zu Dagmars, Identität finden, das hatte ich vorher nicht erwähnt, das erwähne ich jetzt. Und wo wir ein akzelerieren, auch gerade die Jahrgänge, die wir gerade haben, jetzt als Teenager, die kamen ja mit 5 in der Schule. Mhm. So, da kann man die ja nicht mal sicherheitstechnisch in einen Ausbildungsplatz schicken. Mhm. Und das verstehen sogar die Unternehmer. Lass die doch ein bisschen reifen. Warum müssen sie so schnell dort rein? Und dafür haben wir kaum Techniken in den Systemen für ein Verweil, für eine Reifebildung. Ja, und deshalb gibt es so viel Tendenz dazu, dass man Indikatoren aufstellt, die Zielerreichung als sehr schnelle, kurze Schritte, diese Schritt, diese Schritt, diese Schritt. Und das ist nicht der Mensch gerecht.
Das finde ich schön mit dem in Ruhe reifen lassen, das ist echt total gut. Und an was würde man das feststellen, wenn du jetzt sagst, Indikator gibt einen Hinweis darauf, ob ein Ziel erreicht ist, wie würdest du sagen, das ist ja auch tatsächlich so was ganz Individuelles, ich beobachte das bei meinen Kindern total unterschiedlich und das Schöne ist, manchmal muss man gar nichts machen, sondern es entwickelt sich ganz von innen und es kommt zu den Zeitpunkten, wir können das eigentlich begleiten und können gucken, wann sind bestimmte Zeiten irgendwie da und was kann wer dazu beitragen, da können die Eltern einen Beitrag leisten, da können die wichtigen Settings einen Beitrag leisten und da können auch solche außerschulischen Begegnungsorte einfach einen total wichtigen Beitrag leisten, wo man sagt, da trifft man nochmal andere Leute und hat einfach andere Begegnungen, die einem Fenster eröffnen und das ist meiner Ansicht nach nochmal das Wichtige, gerade wenn wir in diese Bereiche gehen. Chancengleichheit, ich erlebe das. Wer kriegt ein beim kleinen Beispiel Schülerpraktikum? Ja, ist ja in den Schulen jetzt überall eingeführt, aber selbst das ist eine Frage von Privilegien. Niemand reißt sich eigentlich um Schülerpraktikantinnen und Praktikanten, ja? Und meistens läuft das so, die Eltern kennen jemanden und dann werden die Personen da untergebracht. Das ist ein Anspruch von Chancengleichheit zu sagen, Mensch, Schülerpraktikum ist eigentlich dazu da, nochmal ein Fenster zu öffnen und zu sagen, so, hier kannst du nochmal in Ruhe reifen, hier ist nochmal eine Sache, die kennst du vielleicht nicht, vielleicht ist das was für dich. Und das tatsächlich allen zugänglich zu machen. Und diese Möglichkeiten nochmal Anstöße zu geben, Sachen kennenzulernen, sich auszuprobieren, genau bei diesen Punkten zu gucken, was ist denn das, was mich überhaupt anmacht? Und dazu braucht man ein bisschen Ruhe und ein bisschen Geduld und aber auch Begegnungen und die Möglichkeit, aber auch eine Rückmeldung zu geben und zu sagen, nur weil jetzt gerade da die und die Leute gebraucht werden, das ist manchmal, vielleicht meinst du das auch, dass zu schnell gematcht wird, ja? Also es wird sehr viel von irgendwie den arbeitsmarktlichen Bedarfen auch geguckt, was brauchen wir denn noch für Auszubildende? Da haben wir noch einen ganzen Haufen Jugendliche, die nichts haben. Wunderbar, bringen wir zusammen. Das ist ja... Also ist nicht unbedingt immer Gradmesser. Das würde man von vielen Kindern nicht verlangen, die nochmal Ausflüge nach Australien und sowas machen und in Ruhe reifen. Ja, die werden nicht so schnell gematcht.
Also wir würden gern sehen, ein Format, die man nach der Schule ansetzt mit ein, das kann auch erweitert auf 2 Jahren meineswegen, wo man sich in unterschiedlicher Art und Weise Sachen ausprobieren kann. Mhm. Da kann man endlich mal auch eine Form von Projektorientierung. Ich meine, wie viele Jugendfirmen würde da nicht entstehen in diese Jahrgang der 11., also zwischen den Bildungsinstitutionen. Plötzlich kommt man da und dann kann man ja auch Experten aus der Wirtschaft andocken als Moderator oder als Kursgeber. Dann akquiriert man so verschiedene Experten und dann kommen plötzlich so Top-Leute. Und wir haben erfahren in unserer Arbeit mit solchen Feldern, dass sie sind durchaus bereit. Die sind super, lustig. Dann kommen sie da rein. Die haben nicht viel verloren dabei. Die kommen da rein, müssen auch nicht immer Top-Gage haben. Man sollte ja natürlich auch nicht unterbezahlen, aber andersrum, die leisten gerne einen Beitrag. Es gibt sogar solche Projekte auch, wo ein Wochenende oder so stellen sich Designer irgendwo in Berlin war das, die stellen sich zur Verfügung für junge Menschen, die können einfach kommen und dann machen sie so pro bono. So, da gibt es enorme Möglichkeiten, also sprich FSJ, Freiwillige Sozialischer, Freiwillige, die verschiedenen Formate, die es gibt, die mainstreamen und dort unterschiedliche Formen, da könnte auch internationaler Austausch kommen und so weiter. Das würde die Unternehmen viel mehr bringen, also die Unternehmen soll man nicht unterschätzen, die Unternehmer, die wissen, die merken schon, wenn eine Person ein bisschen reifer ist, bereit ist, eine Wahl zu treffen und sagen, ich möchte gern hier in diese Firma arbeiten. Und das tun leider zurzeit so viele junge Menschen, bestimmen ihr Leben und ein gewisser Zugzwang, ein gewisser Druck. Und das ist natürlich ungesund.
Ja, absolut. Ich möchte vielleicht ein Beispiel, wo du das jetzt sagst. Es gab gestern ein Beispiel. Wir waren gestern bei der Vorstellung des AWO-ISS-Armutsberichts. Das war total beeindruckend. Was sehr beeindruckend war, dass sie 3 Studienteilnehmende hatten, die praktisch schon als Kinder, das ist ja so eine Langzeitstudie der AWO-ISS gewesen, wo man wirklich Kinder begleitet hat über jetzt 20 Jahre und es ist gelungen, praktisch 3 der Studienteilnehmenden, die damals als 6-Jährige eingestiegen sind, praktisch jetzt nochmal zu gewinnen und die haben sich wirklich auf das Podium gesetzt. Das war ganz toll und haben berichtet und eine Sache ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, dass eine junge Frau gesagt hat, ja, also sie waren als Familie in einer finanziellen Notlage und ihr Bruder wollte Abitur machen, wollte praktisch sich weiterentwickeln auf dem Wege in Richtung Bildung ist ja unsere Zukunft, wollte sich da weiterentwickeln. weiterentwickeln und wurde aber beim Jobcenter beraten in die Richtung, naja, wenn Sie jetzt mal gucken, also eigentlich wäre es besser, wenn Sie jetzt mit einer Ausbildung anfangen, weil dann kommt ein bisschen Geld auch in die Familie und das kann man sich vielleicht nicht leisten. Und ich finde, das hat mich total bewegt, wo ich dachte, Mensch, was müssen wir alle noch lange an unseren Strukturen arbeiten? Ich meine, dass Bildung vielleicht nicht das Allheilversprechen mehr ist, aber zumindest Zugänge nochmal zu gewähren und zu sagen, Mensch, es hat jeder eigentlich das Recht. Wir sind ein so reiches Land und wir sollten doch eigentlich alles unterstützen, dass für alle Menschen irgendwie ein angestrebtes Abitur auch eine Lösung ist. Und ja, das hatte mich so besonders bewegt, weil es ja wirklich darum geht, wie können wir Chancengleichheit herstellen bei Gesundheit, bei Bildung, bei allen möglichen Punkten und wie sind wir da in unseren Institutionen aufgestellt. Soll jetzt gar nicht so ein Jobcenter-Bashing irgendwie sein, aber tatsächlich, sind ja auch die Rückmeldungen aus Schule und aus allen möglichen Orten. Wie schaffen wir Begegnungen, dass man sagt, einzusteigen in Lebenswelten und tatsächlich vielleicht nochmal anders zu unterstützen und eher dann jemanden ermutigen, der einen etwas schwereren Lebensweg hat als jemand anderes.
Ja, und gerade das Jobcenter, da ist ja auch beispielsweise in Berlin, aber auch in andere Bundesländer, NRW hat was ähnlich, Hamburg war sehr früh damit. Die haben eine viel integriertere Gedenke und Umgang mit Fälle versucht, Kontinuität zu finden, indem sie die verschiedenen Rechtskreise im gleichen Haus setzen. Ja. Die können die Rechtskreise nicht in einen Rechtskreis zusammenfusionieren. Aber alleine, dass man sich unser gleiche Haus, und da haben wir die Freude, Teil der Jugendberufsagentur Berlin zu sein. Und das muss man sagen, das ist die richtige Richtung.
Absolut. Als Einrichtung mit integrierten Angeboten, ja, wo man sagt, man sieht auf die Person und bringt das zum Entschuldigen.
Und wo man sagen kann, wir sollen vielleicht nicht jeden Tag gewisse Sozialgesetzbücher umschreiben, aber und die sind auch sehr offen eigentlich, wenn man die liest, sind sie relativ offen beschrieben. Das heißt, es geht darum, wie man das umsetzt, wie man einander befruchtet und wie man den Umgang mit den Nutzern, also jetzt kommen wir zurück zu Beteiligung oder zurück zu Partizipation, zurück zu Partnerschaft oder Augenhöhe und solche Geschichten. Und da tut sich wirklich was. Das ist wirklich ein Hoffnungsträger zurzeit. Das ist ein träges Zug, das wird lang dauern, aber das ist sehr spannend, die Frage, was wird dort passieren. Ein langsamer Umwandlung hin zu Ressourcenorientierung, wovon wir seit 15 Jahren oder mehr sprechen, aber jetzt beginnt es zu kribbeln, auch bis hin zu in Jobcenter hinein. Ja.
Ja, ich denke auch, es braucht diese Auftauphase, dass man überhaupt den Wert von dieser ressortübergreifenden Zusammenarbeit erkennt und dann, dass man sagt, Mensch, wir gestalten hier was und irgendwann wird sich ja hoffentlich so eine aufwärtsgerichtete Spirale entwickeln, dass man sagt, es ergibt Sinn, dass wir hier zusammenarbeiten, weil wenn wir hier was für den jungen Menschen tun wollen, ich habe jetzt das Alter, dass ich dieses afrikanische Dorf zitieren darf, ja, also dass man einfach sagt, es kann nicht ein Ressort alleine das machen, sondern da gehören einfach viele zu und die sich gegenseitig in dieser Expertise auch nochmal bestärken, was manche können, die sich in diesen Rechtskreisen auskennen, da kann man sich gegenseitig ergänzen und sich unterstützen zum Wohle der Person, die dann da im Mittelpunkt steht. Und das finde ich den Reiz an dieser Form. Also von daher, da bin ich echt gespannt. Das wird wirklich gut.
Spannend. Ich glaube, wir könnten ewig weiter diskutieren mit Blick auf die Zeit. Würde ich aber gern nochmal zu zwei Fragen kommen wollen, die nochmal direkt auch den Kongress betreffen. Und zwar zum einen wird es eine Veranstaltung geben auf dem Kongress zu dem Handlungsfeld der Suchtprävention, was ja quasi eins der Handlungsfelder ist, wenn es um Grenzen setzen, den Körper spüren und Identität finden, wo quasi Sucht in eine große Rolle spielt und spielen kann, quasi da als Bewältigungsstrategie eingesetzt zu werden. Und das Zweite ist, dass es nochmal insgesamt eine Einführung geben wird zur gesundheitlichen Situation von Jugendlichen. Also wir nochmal grundsätzlich starten wollen, einfach mit der Frage rein statistisch, wie geht es denn den Kindern und Jugendlichen in Deutschland und was sind quasi Handlungsfelder, die sich auftun, rein quasi mit Blick auf die Statistik. Das ist mir nochmal wichtig als quasi Ergänzung zu den eher strukturellen Fragen und den übergreifenden Fragen, die wir jetzt gerade diskutiert haben. Das war mir nochmal ein Anliegen. Und ich würde euch nochmal fragen wollen, wenn ihr jetzt kommt auf den Kongress. Das ist ja bei euch beiden der Fall, glücklicherweise. Per in moderierender Rolle und Dagmar in teilnehmender Rolle oder gegebenenfalls auch noch in einer anderen Rolle, von der du jetzt noch nichts weißt, aber dann noch erfahren wirst. Was würdet ihr euch wünschen? Was soll rauskommen bei den Diskussionen? Was wäre eine Weiterentwicklung, die vielleicht auch der Kongress als Plattform anstoßen kann? Mit wem möchtet ihr diskutieren? Nutzt das gerne auch als Aufruf neben den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Berufsgruppen für den Kongress zu erwärmen, die da bislang noch nicht sind.
Ich bin ja große Pragmatikerin, wo ich denke, Mensch, so ein der Kongress ist ja wirklich total gut und sehr inspirierend, aber ich würde mir wünschen, dass wirklich es gelingt, da nochmal gute Anstöße für die eigene Arbeit zu bringen, dass man wirklich da ist und sagt, Mensch, hier habe ich irgendwie Neues mitgenommen, das wusste ich nicht und das kann ich irgendwie in meiner Arbeit umsetzen, sei es jetzt irgendwie tatsächlich die Ansätze von Strukturentwicklung bei der Beteiligung. Und tatsächlich bin ich totaler Fan von dieser ressortübergreifenden Arbeit und ich denke, wir müssen da nochmal mehr von den Professionen lernen. Du hast es vielleicht schon gesagt, mit der sozialen Arbeit möchte ich aber nochmal sagen, wir arbeiten hier mit und an denselben Personen und ich finde, da müssen wir uns befruchten, nochmal in diese Richtung. Ich würde mir auch wünschen, dass der Klassiker Schule vielleicht auch nochmal dabei ist, weil tatsächlich, es sind einfach so viele Herausforderungen, vor denen auch Lehrkräfte stehen, die da sind. Vielleicht kann, also es gibt meiner Ansicht nach immer so viel mitzunehmen, dass ich denke, ich würde mir wünschen, dass alle Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben, haben auch mit der Gesundheit von Jugendlichen zu tun und sie sollen gerne alle kommen und nehmen bestimmt was ganz Inspirierendes mit, was sie vorher nicht wussten.
Ja, ich denke nach wie vor Public Health, ich bin so angetan. Ich bin eher, wenn man mit Gesundheit Jugendlicher, über Gesundheit Jugendlicher spricht, neigt man so im täglichen Diagnostizieren von Jugendlichen, neigt man dazu, die festzuklammern mit irgendeinen Auffälligkeiten, dann will man da rausfinden, was ist los, was ist das Problem. Und das, was mit Public Health, und ja, hat man einen Begriff dafür in Deutsch, aber Public Health.
Deutschen Public Health.
Ja, öffentliche Gesundheit, also das ist schwer zu übersetzen, weil, das ist ja wie ein großer Bogen gedacht und eigentlich mit der größenwahnsinnigen Anspruch, alles in Betracht zu nehmen.
Drunter machen wir es nicht.
Nee, aber das begrüße ich ja und deshalb bin ich überhaupt hier und engagiere mich hier, weil in diesem Rahmen, gerade weil es um Public Health geht. Und Public Health ist ja auch prädestiniert zu, so sogar für ihr eigenes Bestehen gezwungen dazu, interdisziplinär zu denken und ressortübergreifend interdisziplinär. Also das ist das, was sehr toll ist mit dem der Kongress, dass es das ermöglicht. Und auch, dass Praktiker neben Theoretiker sitzen und versuchen, da irgendeinen Verständnisrahmen zu finden. Die sind füreinander oft nicht nur inhaltlich, aber auch oft menschlich müssen sie erstmal sich aneinander gewöhnen, eine gemeinsame Brücke zu finden. Und genau solche Prozesse sind Gold wert. Ich ließ mich selber inspirieren letztes Jahr von das Format Hackathon. Also da geht man rein und da war ich eine völlige Banause in dem Sinne, wir haben zwar schon im Rahmen unser Blitzjob-Projekt ein großes Software entwickelt, mit Technikern zusammen, aber ich bin bei weitem keine Experte. Und dann ging ich aber trotzdem hin, weil die brauchen auch irgendwelche Leute, die ein soziales Konzept einbringen und dazu entwickeln sie dann in 24 Stunden eine App. Und dann dachte ich, und wir haben auch mit Nicole Böhme, wir haben spekuliert über diese Idee, ja, man könnte so ein Social-Ton daraus machen. Und das ist das, wir sind noch nicht ganz so weit, aber diese Idee, dass man sagt, mach mal für 24 Stunden verschiedene Berufe, setzen sich zusammen, da kommen Städte mit irgendeiner Herausforderung. Ein echtes Problem, das ist kein Gedankenillusion oder so, sondern das ist ein wirkliches Problem. Und dann liefern sie ein paar Daten dazu und dann haben diese Gruppen mit verschiedenen Berufsrichtungen, verschiedene Altersgruppen und so, die haben 24 Stunden eine soziale Lösung hervorzubringen. Und dann wird es prämiert, die kriegen Preise und so, also ein bisschen so Gewinnspiel, aber eben auch, dass man mit der Intervalle arbeitet. Also jetzt hat man auch neu, diese Podcast ist ja ein neues Format, das ist für, da kann eine gewisse Ausbreitung, ein gewisser Dialog noch sich fortpflanzen, Man kann selber wählen, wenn man es hören will oder wenn man es nicht hören will.
Vor- und zurückspringen.
Ja, und in diesem Sinne verschiedene Intervalle, verschiedene Formen von Intensität zu kreieren. Und das, da finde ich, Kongress ist auf einem guten Weg.
Genau, und da kann ich nochmal anknüpfen, weil das finde ich nämlich, ist es ja schon als auch als Anbieterin, wir haben ja auch schon das eine oder andere Forum da angeboten. Die Herausforderung beim Kongress ist ja, du weißt nicht so richtig, wer kommt, ne? Also man kann zwar schon irgendwie auf eine Zielgruppe abspielen, aber manchmal ist es so ein bisschen offen und daraus eine Chance zu machen und zu sagen, Mensch, maximal nochmal Begegnungen, Inspiration so anzuregen, weil das ist ja schon manchmal eine Wundertüte, wen man dann hat und sich dann so ein bisschen vielleicht davon zu lösen und nochmal maximale Formate finden, das auch einfach reinzugeben und zu sagen, nicht nur was darzustellen und zu gucken, das haben wir jetzt präsentiert, sondern tatsächlich auch viel Rückmeldungen rauszunehmen und das nochmal lebendiger zu gestalten. Das ist schon das Tolle auch am Kongress, dass man tatsächlich auch von dieser geballten Expertise aus verschiedensten Perspektiven halt auch profitieren kann.
Ach, was für eine schöne Überleitung. Dann möchte ich nämlich mich für das Geben heute ganz herzlich bedanken und hoffe, dass ihr sowohl heute als auch auf dem Kongress als Mitglieder des Programmkomitees ganz viel mitnehmen dürft auch. Und möchte Danke sagen, dass wir gemeinsam dieses Handlungsfeld der Jugendlichen aufgebaut haben und seitdem betreuen und das durch eure Unterstützung sich so entwickeln durfte. Ganz herzlichen Dank dafür. Dann bleibt uns noch zu sagen, dass wenn ihr uns in der Zwischenzeit folgen möchtet, das gerne könnt, zum Beispiel bei Twitter unter @kongress_AUG. Schreibt uns, wie ihr den Podcast findet, wie ihr die Folgen findet, ob ihr Wunschgäste habt. Wir sind für alles offen. Wie gesagt, das entwickelt sich ja gerade neu. Und wir sind dabei, die nächsten Folgen zu planen. Seid gespannt. In diesem Sinne, alles Gute und wir sehen uns hoffentlich alle spätestens beim nächsten Kongress Armut und Gesundheit, der 25. sein wird und ab dem 8. März an der TU in Berlin stattfinden wird. Tschüss.
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 Jingle Bells, Public Health, Healthy all the way.
Das Kongressteam
wünscht Ihnen ein fröhliches und gesundes
Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch.
Bis nächstes Jahr.
Tschüss. Tschüss.